in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe von Freitag, dem 27. September. Heute zusammengestellt von Radio Dreieckland aus Freiburg. Am Mikrofon begrüßen euch Mathieu und Johanna mit folgenden Themen. Direkte Demokratie in Baden-Württemberg, eine Farce? Und Azubi-Erniedrigung bei ALD Süd. Doch zunächst beginnen wir mit den Fokus Südwest-Nachrichten. Landtagsfraktionen verhandeln über leichtere Bedingungen für direkte Demokratie. Die Fraktionen im Landtag beraten momentan über eine Verfassungsänderung, um die Hürden für direkte Demokratie zu erleichtern. Alle Landtagsfraktionen haben sich verpflichtet, einen Konsens im Herbst oder Winter dieses Jahres zu erreichen, damit die Verfassungsänderung noch vor den Kommunalwahlen 2014 rechtskräftig wird. Momentan gibt es drei Etappen zur Volksabstimmung. Zunächst müssen 10.000 Unterschriften für die Zulassung eines Volksbegehrens gesammelt werden. Danach müssen innerhalb von 2 Wochen 16% der Wahlberechtigten bei ihren Rathäusern per Unterschrift das Volksbegehren unterstützen. Im letzten Schritt kommt es zu einer Volksabstimmung, die nur dann rechtskräftig wird, wenn die Mehrheit der Wähler zugestimmt hat und sich mehr als 33% der Wahlberechtigten beteiligt haben. Laut dem Verein Mehr Demokratie ist Baden-Württemberg damit seit Jahren bundesweit Schlusslicht bei der Bürgerbeteiligung. Im Interview für Radio Dreieckland schätzte Sarah Händel vom Verein Mehr Demokratie, ein interfraktioneller Konsens könnte in dieser Frage erreicht werden. Alle Fraktionen könnten sich beispielsweise darauf einigen, die Hürde der Mindestbeteiligung bei der Volksabstimmung von 33% auf 20% der Wahlberechtigten zu senken.
Flüchtlingscamp vor der Landesaufnahmestelle Karlsruhe. Seit Montag protestieren nigerianische Asylbewerber vor der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe. Nach Angaben von Indymedia haben sie ihr Lager in Schwäbisch Gmünd verlassen und ein Protestcamp vor der Karlsruher Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge errichtet. Sie wollen bleiben, bis über ihre Asylanträge entschieden wird. Sie warten bereits seit bis zu 4 Jahren in deutschen Flüchtlingslagern auf eine Entscheidung und dürfen in dieser Zeit weder arbeiten noch zur Schule gehen. Am Dienstag wurden die Protestierenden vom Sicherheitsdienst der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge daran gehindert, die Toiletten des Gebäudes zu benutzen. Die Beteiligten haben an anderen Protestaktionen teilgenommen, um auf ihre Situation und auf die menschenunwürdige Flüchtlingspolitik aufmerksam zu machen. So haben sie sich an der Besetzung der nigerianischen Botschaft in Berlin beteiligt, um auf die Abschiebung afrikanischer MigrantInnen nach Nigeria aufmerksam zu machen. Da sie dabei von den MitarbeiterInnen der nigerianischen Botschaft fotografiert und gefilmt wurden, wären sie laut Indymedia auch in Nigeria im Falle einer Abschiebung konkret bedroht. Zur Unterstützung für dieses Protestcamp organisiert die libertäre Gruppe Karlsruhe eine Kundgebung am heutigen Freitag um 16 Uhr in Karlsruhe vor der Durlacher Allee 11 sowie eine Demonstration gegen die rassistische Flüchtlingspolitik am morgigen Samstag auf dem Kronenplatz um 14 Uhr.
Freiburger Wagengruppe erneut vertrieben. Am Mittwochnachmittag wurde eine Freiburger Wagengruppe von einem Gelände am neuen Wiehrebahnhof vertrieben. Die Gruppe, die sich den Namen Kommando Treibstoff gegeben hatte, hatte das Gelände in Anschluss auf eine Freiraumdemo am letzten Samstag besetzt. Wem das brachliegende Grundstück gehört, war zunächst unklar. Erst am Dienstag stellte sich heraus, dass das Gelände der Stadt Freiburg gehört. Die Wagengruppe wollte mit der Stadt über die Nutzung des brachliegenden Geländes verhandeln, doch das Amt für öffentliche Ordnung erließ eine Allgemeinverfügung. Am Mittwochnachmittag wurde Kommando Treibstoff von einer Hundertschaft PolizistInnen geräumt. Immer wieder suchen die Weglerinnen nach einem Gelände, auf dem sie sich zum Wohnen dauerhaft niederlassen könnten. Immer wieder werden sie von der Polizei aus wechselnden Geländen vertrieben.
Nachttanzdemo am heutigen Freitag in Heidelberg. Auf Indymedia wird am heutigen Freitag, den 27. September um 16 Uhr zum Straßenfest auf dem Wilhelmsplatz in der Heidelberger Weststadt und zur Nachttanzdemo am Heidelberger Hauptbahnhof aufgerufen. Zentrale Anliegen für diese Demo sind im Aufruf auf Indymedia der Kampf gegen die Ausgrenzung und die Verdrängung aus der Innenstadt sowie der Kampf für die Rückeroberung des öffentlichen Raumes und für Freiräume.
Bundesweite Demonstration »Die Stadt gehört allen – keine Profite mit der Miete« am morgigen Samstag. Am morgigen Samstag, den 28. September, findet die bundesweite Demo »Die Stadt gehört allen – keine Profite mit der Miete« statt. Auch in Freiburg soll eine Demonstration um 13 Uhr am Stühlinger Kirchplatz losgehen. Zentrales Anliegen dieser Demonstration ist der Kampf um bezahlbaren Wohnraum. Kritisiert werden im Aufruf unter anderem die hohen Mietsteigerungen in bislang billigeren Vierteln, die Mieterhöhungen nach energetischen Sanierungen, die Privatisierung von Sozialwohnungen sowie die profitorientierte Logik der Freiburger Stadtbauwohnungen.
Ihr hörtet die Fokus Südwest Nachrichten von Freitag, den 27. September 2013.
Direkte Demokratie ist in Deutschland ein Fremdwort. Auf bundesweiter Ebene gab es noch nie eine Volksabstimmung. In den Bundesländern hingegen gab es das schon öfter. Das derzeit prominenteste Beispiel ist die Abstimmung zum Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg zeigte sich von dem Ergebnis der Abstimmung nicht sehr erfreut und ist dazu gezwungen, das umstrittene Projekt Stuttgart 21 voranzutreiben. Knapp wurde die Mehrheit gegen den Weiterbau verfehlt. Schuld daran ist auch ein Quorum, das besagt, dass ein Drittel der Wahlberechtigten positiv abstimmen muss, damit das Ergebnis gültig wird. Hier möchte die Landesregierung nun ansetzen und eine Verfassungsänderung bewirken. Zu diesen Überlegungen und dem allgemeinen Prozedere und Hürden für mehr Bürgerbeteiligung sprach Radio Dreieckland mit Sarah Händel vom Verein Mehr Demokratie.
Regelungen in Baden-Württemberg für eine Volksabstimmung gibt es ja schon. Die gibt es seit den 50er Jahren im Grundgesetz, also in der Verfassung von Baden-Württemberg. Und das funktioniert bisher so, dass man, also es ist ein dreistufiges Verfahren, das soll auch so beibehalten werden. Das erste ist ein Zulassungsantrag Volksbegehren. Dafür muss man 10.000 Unterschriften sammeln. Das zweite ist dann das Volksbegehren. Wenn man die 10.000 Unterschriften gesammelt hat und die bestätigt werden, also als gültig erachtet werden, dann hat man 2 Wochen Zeit für das Volksbegehren. Das ist eben eine sehr kurze Zeit. In den 2 Wochen müssen 16% der Wahlberechtigten sich eintragen auf ihren Rathäusern und sagen, dass sie das Volksbegehren unterstützen mit ihrer Unterschrift. Und dann kommt es zur Volksabstimmung, wenn das geschafft sein sollte. Und bei der Volksabstimmung gilt eben dieses Quorum. Das heißt, alle Menschen werden aufgerufen abzustimmen, aber es entscheidet nicht die alleinige Mehrheit der Stimmen, sondern es entscheidet eben auch, oder die ganze Entscheidung wird nur rechtskräftig, wenn auch gleichzeitig 33% der Wahlberechtigten sich für die Idee oder den Vorschlag ausgesprochen haben. Das heißt, man muss erstens die Mehrheit der Stimmen haben und zweitens muss diese Mehrheit gleichzeitig auch 33% der Wahlberechtigten umfassen. Nur dann hat man es geschafft, sozusagen per Volksgesetzgebung ein Gesetz umzusetzen, das dann eben solche Wirkungen entfaltet, wie auch die Gesetze, die der Landtag beschließt.
Und genau dieser Anteil soll jetzt ja geändert werden, ne? Also da gibt es ja von den Grünen irgendwie den Vorschlag, auf vielleicht sogar 10-15% der Wahlberechtigten zu gehen. CDU, glaube ich, bei 20%.
Genau, also ich habe jetzt diese 3 Stufen schon gesagt und an allen 3 Stufen will man was verbessern. Ja? Also und die erste Stufe, dieser Zulassungsantrag mit den bisherigen 10.000 Unterschriften, der soll umgewandelt werden in eine Volksinitiative. Das ist eine große Verbesserung, weil das bedeutet, dass man mit den 10.000 Unterschriften schon berechtigt ist, seine Idee im Landtag vorzustellen. Das heißt, man hat Befassungsrecht vom Landtag. Bisher musste das nur das Innenministerium dann anschauen und prüfen. Und jetzt darf man dann sozusagen seine Idee vorstellen. Der Landtag muss sich damit befassen und auch dazu entscheiden. Also sagen, ja oder nein, finden wir eine gute Idee. Und so ist das auch in vielen anderen Bundesländern geregelt. Sagt der Landtag nein zu der Idee, kann man eben diese 2. Stufe angehen. Und diese, also erstens soll diese Initiative jetzt sozusagen umgesetzt werden, die Umwandlung soll vollzogen werden. Da haben sich die Fraktionen auch schon alle geeinigt, dass sie das wollen. Jetzt geht es darum, wie viele Unterschriften man braucht. Weil zum Beispiel verschiedene Parteien jetzt sagen, man müsste dann die Unterschriftenzahl erhöhen, weil man ja auch mehr Rechte hat. Das ist aber noch in der Diskussion. Die 2. Stufe ist das Volksbegehren. Wie gesagt, bisher 16,6%. Da ist jetzt eben genau das, was du angesprochen hast, in der Diskussion von den 16% runterzugehen auf 10%. Das scheint auch schon so eine Zahl zu sein, auf die sich vielleicht alle Parteien auch einigen könnten. Und jetzt bei der Volksabstimmung steht man mittlerweile bei 20%, also 33% bisher beim Quorum und jetzt einigt man sich wohl auf 20%. Und das sind jetzt alles Zahlen, die sind im interfraktionellen Konsens entstanden, weil es nämlich so ist, um diese direkte Demokratie auf Landesebene zu erleichtern, braucht man eine Verfassungsänderung. Das heißt, wir brauchen die CDU und eigentlich alle Parteien, die sich gerade im Landtag befinden, haben eigentlich beschlossen, sich da gemeinsam zu einigen und dann das gemeinsam umzusetzen. Deswegen sind die Senkungen, die jetzt im Gespräch sind, auch nicht die allergrößten, die man sich vorstellen kann. Aber wenn man das so umsetzen würde, dann wäre das eine maßgebliche Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger, was die direkte Demokratie auf Landesebene anbetrifft.
Der Verein für mehr Demokratie, bei dem Sie auch mitarbeiten, hat ein Ranking erstellt der Bundesländer, auf dem Baden-Württemberg auf Platz 15 landet, also hinsichtlich eben der Möglichkeiten für ja, Volksbeteiligung sozusagen an politischen Prozessen. Welche Kriterien waren dafür jetzt ausschlaggebend?
Ja, ganz genau. Also wir erstellen regelmäßig diese Rankings, wo wir eben alle Bundesländer in Deutschland vergleichen und sie danach bewerten, wie fair ihre Regelungen für die direkte Demokratie ausgestaltet sind. Und das ist dann sozusagen, wird auch auf beiden Ebenen gemacht, wie ich gerade schon gesagt habe, die direkte Demokratie auf Landesebene und auf der kommunalen Ebene. Und da wird dann genauer geschaut, also zum Beispiel solche Kriterien wie dürften die Bürger prinzipiell über alle Themen abstimmen, die es gibt, oder sind bestimmte Themen ausgeschlossen, wie zum Beispiel der Haushalt oder Steuern oder eben finanzträchtige Themen. Dann werden natürlich die Hürden angeschaut, also wie hoch sind die Hürden auf der jeweiligen Ebene, wie schwierig oder wie viel Organisationskraft brauchen also die Bürger, um eine solche Hürde zu schaffen und dann sozusagen das Instrument direkte Demokratie auch wirklich anwenden zu dürfen. Und das wird dann eben auf jeder Stufe genauer sich angeschaut und miteinander auch in Verhältnis gesetzt. Und dann erstellen wir dieses Ranking. Und schon seit mehreren Jahren ist Baden-Württemberg eben ganz weit hinten, also sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Landesebene. Und wir werden jetzt im Herbst, jetzt noch im Oktober, ein neues Ranking vorstellen, wo alle Zahlen noch aktualisiert sind. Und da müssen wir leider konstatieren, dass auf der Landesebene Baden-Württemberg jetzt die schlechtesten Bedingungen in ganz Deutschland hat. Also wir sind ganz nach hinten gerutscht und Schlusslicht bei der Bürgerbeteiligung. Und das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, jetzt wo wir eine Landesregierung haben, die eigentlich vor zweieinhalb Jahren in ihrem Koalitionsvertrag und auch in ihrem Wahlkampf den Bürgerinnen versprochen hat, dass sie die Bürgerbeteiligung maßgeblich verbessern wird.
Also kann man jetzt aber davon hoffen, dass sich daran was ändern wird?
Genau, also es ist ja nicht so, dass sie nichts probieren. Wir sind jetzt gerade noch mitten in den Verhandlungen. Ich meine, wir sind von Mehr Demokratie etwas enttäuscht, dass das alles so lange gedauert hat, weil wie gesagt, 2,5 Jahre sind wir schon ins Land gezogen. Aber es gibt einen Druckfaktor, und zwar wurde immer gesagt, dass man bis zur Kommunalwahl im Jahr 2014, dass man da die Änderungen umgesetzt haben will. Das heißt, die Zeit drängt mehr und mehr. Wenn man das noch schaffen will, dann muss man eigentlich sich jetzt im Herbst, spätestens Ende Herbst, Winter einig werden und diese Gesetzesänderungen auf den Weg bringen. Das heißt, jetzt gerade ist die heiße Phase, die absolut spannende Phase. Die Parteien verhandeln gerade miteinander. Und es ist eine sehr schwierige Ausgangssituation und wir hoffen aber trotzdem, dass am Ende wirklich Verbesserungen rauskommen, die in der Realität für die Menschen auch einen Unterschied machen und nicht nur auf dem Papier sozusagen schöner zu verkaufen sind.
Soweit Sarah Händel vom Verein Mehr Demokratie im Interview mit unserem Kollegen Felix über die Erwägungen der Landesregierung, die Regelungen für Volksabstimmungen zu erleichtern.
Nuestras!
Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass in der Logistikabteilung von Aldi Süd in Malberg in der Ortenau ein Auszubildender grob erniedrigend behandelt und bedroht wurde. Er wurde mit Frischhaltefolien an einen Pfahl gefesselt und ihm wurde mit einem nicht abwaschbaren Filzstift das Gesicht schwarz bemalt. Anschließend drohte man ihm noch, man könne ihn ja auch in die Kühlkammer sperren. Die Firma Aldi hat die Vorfälle im Prinzip eingeräumt und 7 Mitarbeiter entlassen. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ermittelt. An die Öffentlichkeit gebracht hat die Vorfälle Andreas Straub. Der Diplom-Betriebswirt Straub hat ehemals bei Aldi Süd als Bereichsleiter gearbeitet und schrieb darauf das kritische Buch Aldi – Einfach billig. Radio Dreieckland sprach mit Andreas Straub. Straub meint zwar, dass ein Vorfall wie der geschilderte nicht die Norm sei, dass aber Mobbing und Leistungsdruck weit verbreitet sind.
Herr Straub, also manche von unseren Hörerinnen werden Sie ja wahrscheinlich kennen durch Ihr Buch über Aldi. Einige werden Sie auch nicht kennen. Vielleicht sagen Sie einfach mal so ein bisschen, wie Sie zu der Firma Aldi gekommen sind und da auch wieder weg und was Ihre Beziehung zu Aldi ist.
Ich bin nach dem Studium zu Aldi gekommen und habe da ein Trainee-Programm gemacht und danach war ich einige Zeit lang als Bereichsleiter da tätig, insgesamt von 2007 bis 2011. Bin danach ausgestiegen und habe dieses Buch Aldi einfach billig veröffentlicht, in dem ich meine eigenen Erlebnisse schilder, aber auch Einblicke gebe in das System Aldi.
Wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Informationen, jetzt diese neuen Informationen? Sind das Mitarbeiter, die sich an Sie gewandt haben, wegen der Vorfälle in Malberg zum Beispiel?
Ja, hier war es jetzt tatsächlich so, dass sich mehrere Mitarbeiter an mich gewandt haben, die, wie ich ja, hunderte von Rückmeldungen aus der Aldi-Welt, aber auch weit darüber hinaus erhalten habe. Und einigen von diesen Nachrichten und Meldungen bin ich natürlich nachgegangen und habe da begonnen zu recherchieren. Und dieser Vorfall im Zentrallager Malberg war natürlich besonders schockierend einerseits. Andererseits konnte ich das zunächst mal gar nicht glauben oder ich dachte, naja, vielleicht ist es ja auch eher so ein Jungenstreich. Aber dann hat sich eben rausgestellt, dass da doch mehr dahinter steckt.
Können Sie es nochmal so ungefähr schildern, was Ihnen berichtet worden ist?
Die Auszubildenden haben mir erzählt, dass sie vor allem der eine Fall, der jetzt auch durch die Presse ging, der wurde sozusagen, weil er angeblich frech geworden sei, an einen Pfosten hingebunden mit so einer Frischhaltefolie. Und dann kam der stellvertretende Bereichsleiter und hat mit Edding in seinem Gesicht rumgemalt und ihn gewissermaßen angeschwärzt. Und dieses Ritual, jemand festmachen und dann anschwärzen, erinnert einen ja schon ein bisschen an Studentenverbindungen, an Burschenschaften.
Was ist denn der weitere Hintergrund? Sollen damit Azubis unter Druck gesetzt werden, mehr zu arbeiten oder irgendwie in gewisser Weise folgsamer zu sein? Oder warum machen die Leute? Stehen diese Leute so unter Druck, dass sie das machen oder sind sie persönlich irgendwie so veranlagt?
Nun, in diesem konkreten Fall glaube ich tatsächlich, weil er ja auch besonders drastisch ist, dass es hier ein extremer Ausreißer auch ist. Aber Mobbing und Schikanen sind bei Aldi durchaus verbreitet. Ich habe hier immer wieder solche Berichte, habe das ja auch teilweise selbst erlebt. Und hier ging es wohl darum, einfach dem Auszubildenden, der ja ganz frisch auch da war, so eine Art Lektion zu erteilen, nach dem Motto, so läuft es hier bei uns und sonst hast du diese und jene Maßnahme zu erwarten. Und ihm wurde ja wohl auch angedroht, dass man ihn ins Tiefkühlabteil sperren könnte, wenn er nochmal frech wird.
Wie sieht denn so die Aldi-Welt, also jetzt aus der Mitarbeiterebene, nicht von den Regalen her, so generell so aus, also so ein grobes Bild?
Ich denke, die Mitarbeiter bei Aldi stehen unter einem relativ hohen Leistungsdruck. Die müssen also viel tun und werden andererseits aber auch relativ ordentlich bezahlt im Vergleich zu manch anderen Konkurrenten. Das muss man ja der Fairness halber auch mal erwähnen. Aber viele leiden unter einem Betriebsklima, was durchaus auch von Angst geprägt ist, wo großes Misstrauen herrscht und wo man eigentlich sich nicht unbedingt so wohl fühlt, aber viele eben auch auf einen Job angewiesen sind und darauf angewiesen sind, natürlich Geld zu verdienen.
Was ist jetzt weiter geschehen, also mit dem Azubi, der da so gequält wurde?
Der Auszubildende hat ja die Firma verlassen, ich glaube Ende August. Hat sich auch an mich gewendet. Der hat mittlerweile einen neuen Job. Der ist jetzt wieder in einer anderen Firma auch gleich untergekommen. Ansonsten weiß ich nicht, welche Maßnahmen da jetzt noch folgen oder was da noch genau passiert. Jedenfalls ermittelt die Staatsanwaltschaft ja in dieser Sache und hier wird möglicherweise das dann ja auch in dieser Hinsicht noch Folgen haben. Ansonsten hat all die internen Konsequenzen gezogen. Es wurden 7 Leute gefeuert, die einmal daran direkt beteiligt waren, aber auch die übergeordnet Verantwortlichen.
Wie kommt es, dass da niemand anders in der Firma irgendwas unternimmt? Also ich meine jetzt auf die Veröffentlichung schon, aber ich meine jetzt in dem konkreten Fall oder Fällen da in Malberg, dass da alle ja irgendwie zusehen, wegsehen oder mitmachen.
Ja, es ist so ein gewisser Chorgeist auch, dass man wir sind hier eine Gemeinschaft, wir sind hier praktisch eine eingeschworene Truppe und so wurde zum Beispiel dieses Ritual ja auch intern natürlich verkauft. Ne? Die haben ja auch intern das als Spaß dargestellt, wobei, wenn man es überhaupt so sehen möchte, dann ist es ein ganz, ganz schlechter Scherz, den die sich da erlaubt haben.
Ja, allerdings.
Soweit Andreas Straub, der ehemals selbst bei Aldi Süd als Bereichsleiter tätig war und der darauf das kritische Buch Aldi einfach billig schrieb. Und das war es auch wieder mit Fokus Südwest mit der Ausgabe von Freitag, den 27. September. Die GEMA-freie Musik kam von Las Guindillas und Piccione e i Membri della Gag.
Chi dove sono non lo so, riapro gli occhi, non so proprio dove sto, la notte mi è volata e il mal di testa mi confonde un po', cerco di rastrellare i ricordi che arrivano fino alle 3. Metto a fuoco quel poster sul muro,
sembra proprio del Tokyo Hotel.
Giro e rigiro lo sguardo, ma qua dentro il reggae non c'è.
Forse è il caso di accendere la luce,
ma il pulsante non so dov'è.
Forse è meglio che accendo la luce.
Cosa ho fatto dopo le 3? Intanto ho la testa come
un cocomero blu.
Penso, adesso che ci penso, adesso che ci penso, adesso che ci penso, questo non è il mio comodino, con la canna spenta e l'accendino, quanto cazzo russa sto cuscino, forse un cuscino non è.
Ho la testa come un cocomero blu, ho la testa come
ed esperienza già ne ho, di restare non se ne parla.